ist
Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung.
Und wie immer mit Andrea und mit mir der Cora. Und heute ist bei uns zu Gast Jörg Hackstein. Hallo Herr Hackstein, schön, dass Sie uns zugeschaltet sind.
Guten Morgen zusammen.
Wir widmen uns im Schuchmann-Podcast. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das immer einer ganz konkreten Frage. Und die lautet dieses Mal, wie unterstützt eine Rechtsanwaltskanzlei Familien mit Kindern mit Behinderung, vor allem bei der Hilfsmittelversorgung? Herr Hackstein, Sie sind Rechtsanwalt und Sie sind Vorstand des Vereins Reha-Kind. Der eine oder die andere, die uns hier schon mal gehört haben, bei denen klingelt es jetzt. Das ist ein Verein, der sich unter anderem für die Hilfsmittelversorgung von Kindern und Jugendlichen einsetzt, und Sie sind dort seit mehr als 20 Jahren Mitglied und bezeichnen sich selbst als Lobbyist. Und das haben Sie gesagt, und da habe ich mir gedacht, sagen Sie doch einmal, als was für einen Lobbyist würden Sie sich denn bezeichnen? Wofür genau?
Also Lobbyist hat ja immer erstmal einen negativen Beigeschmack gefühlt, aber ich finde, Lobbyist ist eigentlich ein sehr neutraler Begriff, und hier geht es um Lobbyismus für die Sache der Kinder, wenn es um die Versorgung von Hilfsmitteln geht, nur speziell um diesen kleinen Ausschnitt. Es geht einerseits um die Qualität der Hilfsmittelversorgung, es geht um die Qualität der Abläufe. Ziel ist, möglichst schnelle und gute Hilfsmittelversorgungen hinzubekommen, damit die Familien einfach und die Kinder im täglichen Leben, zumindest bezüglich der Hilfsmittel, ein wenig besser klarkommen. Und das ist dann auf verschiedenen Ebenen so Lobbyismus, Öffentlichkeitsarbeit, wobei die überwiegend vom Verein gemacht wird. Ich liefere nur zu.
Okay. Sie haben, ja, habe ich eben schon gesagt, eine eigene Kanzlei. Vielleicht können wir ganz kurz einmal schauen, was ist denn da Ihr Hauptwirkungsfeld? Also mit welchen Kunden arbeiten Sie gemeinsam? Was machen Sie dort?
Also wir als Kanzlei sind schon seit ganz vielen Jahren ausschließlich so im Bereich der Medizinprodukte und Hilfsmittel aufgestellt. Das heißt, wir kennen die Produkte, um die es geht, quasi von Anfang an, von dem Herstellern, welche Anforderungen an Produkte gestellt werden, über den Fachhandel bis zu den Nutzern und auch erstmal egal, welche Altersklasse es geht. Im Rahmen der Unterstützung Familien mit Kindern, die Hilfsmittelbedarf haben, ist unsere anwaltliche Tätigkeit das typische dann Unterstützung bei Widerspruchsverfahren und gegebenenfalls Klageverfahren. Um das zu unterstützen als Anwälte, haben wir ein bundesweites Netzwerk an Herstellern, an Sanitätshäusern, am Fachhandeln, über die halt die Familien mit den Kindern zu uns kommen, weil wir ausschließlich in diesem Bereich Hilfsmittel tätig sind. Also ich habe keine Ahnung vom Rentenrecht, von Arbeitsförderung und ich weiß nicht, was es alles im Sozialrecht gibt. Wir machen ausschließlich Hilfsmittel.
Jörg, wenn man über Hilfsmittel spricht, dann ist ja sofort immer, oh, die Krankenkassen, die lehnen ja alles ab und der medizinische Dienst ist auch ein Bremser qua Rolle. Was ist denn deine Einschätzung da und hast du eigentlich einen Tipp, wie man vermeiden kann, dass man in ein Gerichtsverfahren einsteigen muss?
Ich fange mal bei dem Gerichtsverfahren an. Das sollte man wirklich vermeiden, weil das Problem ist die Verfahrensdauer bei den Sozialgerichten. Es dauert einfach schnell mal 2-3 Jahre. Und damit ist gerade bei Kindern niemandem gedient, weil Kinder entwickeln sich in der Zeit. Ich denke, dass eine Vielzahl an Hilfsmitteln im täglichen Leben durchaus bewilligt wird. Aber gerade wenn wir über die komplexeren Versorgungen sprechen, die besonderen Versorgungen sprechen, sollten die immer gut vorbereitet sein. Das heißt, eine vernünftige Versorgungsbegründung. Da muss ein Sanitätshaus, der Fachhandel vielleicht nicht gleich Prosa schreiben, aber das klar erkennbar ist, was ist das Versorgungsziel? Dazu kommt, dass der Gesetzgeber seit Anfang des Jahres eine Regelung im Gesetz aufgenommen hat, die die Verfahren zumindest verkürzen und erleichtern sollen. Wenn nämlich eine Verordnung aus dem SPZ kommt oder bei Erwachsenen aus einem MZEB kommt, gilt eine gesetzliche Vermutung, dass ein Hilfsmittel erforderlich ist. Der Gesetzgeber unterstellt einfach, dass in Einrichtungen wie SPZ, aber auch MZEB, eine Kompetenz da ist, die über die in Anführungszeichen normale Arztpraxis hinausgeht, weil dort sich viel mehr mit dem Thema Hilfsmittel beschäftigt wird zum Teil. Das Thema interdisziplinäre Zusammenarbeit verschiedener Fachgruppen eine Rolle spielt. Und da ist es das Ziel des Gesetzgebers, die Verfahren zu beschleunigen, dass eigentlich in der Regel man davon ausgeht, dass der medizinische Dienst dann für die Frage der Erforderlichkeit gar nicht mehr nötig ist. Natürlich prüft die Krankenkasse noch, das ist kein Automatismus, dass alles genehmigt gilt, was aus dem SPZ kommt. Andere Produkte, Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens, die Krankengymnastikrolle, so eine Faszienrolle, wird dadurch auf einmal nicht zum Hilfsmittel, nur weil es aus dem SPZ verordnet wird. Aber dafür braucht man meines Erachtens auch keinen medizinischen Dienst, um das zu prüfen.
Ja, sag mal, das läuft doch jetzt schon ein gutes halbes Jahr, dass diese Gesetzesveränderung da ist. Spürst du Auswirkungen?
Teils. Also die Erwartungshaltungen, gerade auf Seiten der Eltern, sind sehr hoch. Ich glaube, da auf der Seite muss man die ein wenig einbremsen. Was ist eigentlich Inhalt dieser Regelung? Das ist nicht Inhalt der Regelung, dass quasi jetzt ein Automatismus ist, dass jedes Hilfsmittel genehmigt wird. Auf Seiten des Fachhandels wäre mein Vorschlag, dass der Fachhandel das vielleicht auch deutlich herausstellt. Teilweise passiert es schon, dass es eine Verordnung aus dem SPZ ist, durch einen entsprechenden Hinweis auf den Kostenvoranschlag oder ähnlichem. Und seitens der Krankenkassen würde ich mir zumindest teilweise mehr Aufmerksamkeit dafür wünschen. Teilweise wird es beachtet. Teilweise wird es ignoriert, teilweise meinen Krankenkassen, das interessiert uns überhaupt nicht. Also da sehen wir die ganze Bandbreite bis damit zwischen, es wird vernünftig mit umgegangen und zur Kenntnis genommen und wirklich von der Erforderlichkeit ausgegangen, bis hin zur ablehnenden Haltung, dass wir letztlich von einer Krankenkasse hörten, die für sich behauptet haben, die gesetzliche Regelung gilt für sie ja sowieso nicht. Also da ist noch viel an Aufklärungsarbeit nötig für alle Beteiligten und das Ziel sollte da sein. Vielleicht findet man ja auch einen einheitlichen Weg, zumindest einen Rahmen, Eckdaten oder ähnliches, an dem sich alle orientieren können. Leitplanken würde es vielleicht ganz gut passen.
Also wenn ich das einmal zusammenfasse, dann wäre es ganz gut, wirklich im SPZ verordnen zu lassen. Dann eine gute Zielvorstellung darin unterzubringen, eine gute Versorgung zu schreiben und bei der Krankenkasse darauf hinzuweisen, dass es diese Gesetzesveränderung gibt und dass die auch für alle Krankenkassen gelten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, wobei manche Krankenkassen haben schon, glaube ich, passende Textbausteine, um es nicht zu tun. Die Bandbreite, die Vielfalt unserer Krankenkassenlandschaft ist da groß.
Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann läuft ja bei RehaKind gerade eine Aktion, dass Eltern dort einschicken sollen, was ihnen widerfahren ist, wenn sie nicht einverstanden sind, wie diese Gesetzesregelung nicht umgesetzt wird, damit RehaKind, die ja maßgeblich auch dafür gekämpft haben als Lobbypartner, sage ich ja gerne, dann wirklich auch Möglichkeiten haben zu sagen, hier, guck mal, da muss noch was nachgestellt werden. Und das wäre jetzt vielleicht ein Aufruf an all die Eltern, die uns zuhören, da wirklich auch nochmal eine E-Mail zu schreiben an RehaKind.
Ja, also das muss man auf jeden Fall weiter verfolgen und die Rückmeldungen hören. Und ich sage mal, meine erste Einschätzung, wie ich so gerade beschrieben habe, von den Erwartungshaltungen der Eltern bis zu Verhaltensweisen der Krankenkassen, resultiert auch aus diesen Rückmeldungen. Einerseits, es wird nicht alles genehmigt, bedeutet es nicht automatisch. Andererseits, Erfahrungswerte mit Krankenkassen, die diese Regelung teilweise einfach missachten. Man kann es nicht anders bezeichnen. Und letztlich wird es darauf hinauslaufen, irgendwann werden die Gerichte entscheiden, wie so eine Regelung auszulegen ist, welche Folgen es hat.
Wenn dann eben so etwas passiert, dass eine Kasse ablehnt und Eltern sagen, oh, das sehe ich aber eigentlich nicht so, dann können Sie ja auch als Rechtsanwalt einschreiten. Wie gehen Sie dann letztlich vor? Wenn der Bedarf erstmal, habe ich gehört, ist relativ hoch, es kommt ziemlich viel Post bei Ihnen, was Widersprüche angeht, oder?
Ja, also wir bekommen Ablehnungen, und zwar egal aus welchem Gründen, egal welche Altersklasse, aus ganz Deutschland, wenn es um das Thema Hilfsmittel geht. Und ich glaube, wir sind dieses Jahr bei mittlerweile etwas über 1000 Ablehnungen, die bei uns eingegangen sind. Das heißt, wir haben rund 1000 Widersprüche bisher dieses Jahr eingelegt. Und da geht es nur ausschließlich um Hilfsmittel. Das ist sicherlich trotzdem der kleinste Teil der Hilfsmittelversorgung, die wir in Deutschland haben. Aber es sind dort immer gerade Versorgungen, die sind komplexer. Ob das jetzt ein Therapierad ist, ob das vielleicht ein Elektrorollstuhl für ein kleines Kind ist, an dessen Fahrtüchtigkeit immer gezweifelt wird, wird auch gerne bei Therapierädern an der Fahrtüchtigkeit gezweifelt. Oder besondere Ausstattungsmerkmale, warum reicht nicht Standard nach Auffassung der Krankenkasse, sondern warum ist die individuelle Versorgung auch gerade im Hinblick auf die Entwicklung eines Kindes von Bedeutung. Da ist die ganze Bandbreite dabei, von den Rädern über die Rollstühle, Stehtrainer bis hin zu Kommunikationshilfsmitteln, die ja auch gerade bei Kindern und Jugendlichen ein echtes Thema sind, wenn die Sprachfähigkeit fehlt.
Wir wissen ja, die, die uns zuhören, haben den ganzen Tag genug zu tun und Widerspruch einlegen. Hört sich erstmal anstrengend an, muss aber nicht gleich direkt vor Gericht landen, oder?
Nein, also auf keinen Fall sollten wir versuchen, das möglichst im Widerspruchsverfahren zu bekommen. Manchmal haben Eltern selbst schon Widerspruch eingelegt. Manche Eltern kennen sich wirklich sehr gut aus, ist unsere Feststellung. Wenn es um die erforderlichen Produkte geht, dann haben die schon Widerspruch eingelegt oder wir legen den Widerspruch ein. Und wir holen uns im ersten Schritt immer die komplette Verwaltungsakte der Krankenkasse, um dann den Widerspruch zu begründen.
Und das hilft auch manchmal, schon direkt.
Ja, unsere Quote liegt so zwischen, hängt manchmal ein bisschen von den Produktbereichen ab, aber zwischen 50% und 60% unserer Verfahren sind erfolgreich. Das heißt, das Hilfsmittel, das beantragt wird, wird hinterher dann auch genehmigt. Die Krankenkassen behaupten, es wären maximal 10% aller Widersprüche erfolgreich. Insofern liegt unsere Quote sicherlich besser.
Hast du ein konkretes Beispiel, an dem man das nochmal ein bisschen plastischer machen könnte?
Also im Bereich der Kinderversorgung ist bei uns relativ häufig Therapieräder mit unterschiedlichsten Konstellationen.
Das passt ja gut in diesem Podcast.
Und es entspricht sogar der Realität. Das ist nicht nur dem Podcast geschuldet.
Schön.
Nein, bei Therapierädern haben wir immer zwei große Fragestellungen. Im Einstieg schon die erste Frage, die immer mal wieder auftaucht. Ja, kann das Kind nicht mit einem handelsüblichen Fahrrad fahren? Reichen nicht Stützräder aus einfach? Und dann kann handelsübliches Fahrrad genommen werden. Dann muss man schon darstellen können, warum die besonderen Ausstattungsmerkmale eines Therapierades von der Konstruktion, von der Bauweise, von den Unterstützungsmöglichkeiten, vielleicht muss ich Pelotten anbringen und Ähnliches, erforderlich ist. Und zu sagen, nein, ein handelsübliches Fahrrad reicht nicht aus. Und dann immer die Frage, inwieweit wird das Kind hinsichtlich jetzt der rechtstechnische Begriff, hinsichtlich seiner Krankenbehandlung unterstützt. Das heißt, Körperspannung, Muskeltonus, Koordination beispielsweise, Gleichgewichtstraining. Das ist die eine Facette. Und die andere Facette ist das Stichwort des Behinderungsausgleichs. Das heißt, ein Kind kann aufgrund egal welcher Einschränkung nicht mehr von A nach B sich fortbewegen. Mit dem Therapierad kann es das aber. Das ist dann einfach Behinderungsausgleich. Eine Funktionseinschränkung wird ausgeglichen. Das heißt, nicht vollständig ersetzt, aber ein Kind kommt damit von A nach B. Und das hat natürlich was mit verschiedenen Aspekten zu tun. Gerade bei Kindern, aber auch bei Jugendlichen kann das das Thema sein der Integration unter Gleichaltrigen, weil es einfach dazugehört, beim Kindsein, beim Älterwerden als Kind Teil der Entwicklung ist, mit anderen Kindern etwas gemeinsam zu unternehmen. Das kann sein in der Wohnsiedlung, im verkehrsberuhigten Bereich mit anderen Kindern mit dem Fahrrad draußen sein können. Das kann aber auch, wenn die Kinder etwas älter sind, eher Richtung Jugendliche vielleicht schon gehen, dass mit dem Therapierat die Möglichkeit besteht, gemeinsam mit anderen den Schulweg zurückzulegen. Mhm. Der hat sowohl was mit einerseits Schulbildung zu tun, mhm, was auch ein Grundbedürfnis ist, aber andererseits damit natürlich auch Integration unter Gleichaltrigen. Wenn die anderen in dem Alter mit 13, 14 alleine mit dem Rad zur Schule fahren und man kann auch selbst mitfahren, hat das was mit der Integration unter den Gleichaltrigen natürlich zu tun. Mhm. Man muss nicht extra mit einem separaten Fahrdienst gebracht werden.
Ja, das hat ja auch noch einen Kostenaspekt, oder?
Das kann unter Umständen auch einen Kostenaspekt haben. Bei der Hilfsmittelversorgung habe ich immer den Eindruck, wenn Kosten aus einem anderen Bereich entstehen, zum Beispiel Fahrdienste, wirkt sich das leider nicht so entscheidend aus. Ist eine andere Abteilung, ein anderes Budget, habe ich manchmal den Eindruck. Mhm. Und die Frage ist natürlich immer, wird der Fahrdienst wirklich komplett eingespart? Werden alle Fahrten jetzt nur noch so gemacht? Also es gibt mal Konstellationen gegeben, bei denen das so ist, aber nicht unbedingt, dass immer alle Fahrten so eingespart werden. Vorrangig ist hier aber natürlich der Weg zur Schule zu kommen, Integration unter Gleichaltrigen.
Ja, genau. Also die Teilhabe als wichtigster Faktor an der Stelle. Herr Hagstein, wir haben viel schon erfahren. Können Sie zum Schluss noch einmal vielleicht sich an die Eltern wenden und den Familien mitgeben, die aktuell mit einer Ablehnung zu tun haben? Haben Sie irgendetwas, was Sie denen noch so mit auf den Weg geben können?
Also die dringende Empfehlung ist, so schwer es häufig fällt, den Kampf nicht aufzugeben. Wenn man von einem Hilfsmittel überzeugt ist, gute Erfahrungen damit gemacht hat, lohnt sich der Kampf in der Regel. Und mal völlig egal, ob mit oder ohne Anwalt, man sollte nicht so einfach klein beigeben. Unsere Erfahrung ist, dass diejenigen, die zu Wehr sind, die gut informiert sind und bei denen die Krankenkassen es merken, dass jemand bereit ist, auch darum zu kämpfen, auch eher bereit sind, nachzugeben, als gegenüber jemand, der sagt nur, ach, gut, nehme ich es hin. Der setzt sich leider nicht durch. Das ist schade eigentlich, dass nur diejenigen, die sich durchsetzen, die dann gegebenenfalls kämpfen, die noch die Kraft haben, dazu kämpfen, weil es gibt ja häufig viele andere Probleme im täglichen Leben. Aber es geht leider erstmal jetzt nicht an, dass sobald die Ablehnung in der Welt ist, ist das Verfahren das Widerspruchsverfahren. Und man sollte auch versuchen, es im Widerspruchsverfahren möglichst erfolgreich zu gestalten, damit man erst gar nicht ins Gerichtsverfahren kommt. Und dann kann das egal sein, ob ein Widerspruchsverfahren mal 2 Monate, 4 Monate oder 5 Monate dauert. Gegenüber 2 bis 3 Jahren beim Sozialgericht spielt das vom Ergebnis her dann keine Rolle mehr.
Wahnsinniger Unterschied. Herr Hagstein, ganz, ganz lieben Dank für die ganzen Informationen und für das Gespräch.
Gerne. Das war's schon. Ach, gut.
So schnell sind wir. Ich wende mich noch einmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben nämlich ja heute schon von dem Verein Reha-Kind gehört und der unterstützt Familien mit Kindern mit Behinderungen auf vielfältige Weise, darf ich sagen. Und wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet und das noch nicht getan habt, dann hört doch einfach mal in die Episode 17 rein. Da hatten wir nämlich Reha-Kind-Geschäftsführerin Christiane Hennemann zu Gast. Eine Folge, die ich euch dringend ans Ohr legen möchte. Und damit sagen wir Tschüss, hört auch beim nächsten Mal wieder rein.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Sinklusion, der Schubmann-Podcast für Familien
mit Kindern
mit Behinderung. Weitere Informationen gibt's unter www.schubmann.de.